Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber die Frage, ob Kunst und Demokratie etwas miteinander zu tun haben. Seit gut einer Woche steht in der Bremer Wallanlage eine Bronzeplastik. Ein Mann in gebückter Haltung schiebt einen, tatsächlich wohl einem Supermarkt entnommenen Einkaufswagen vor sich her. Der Wagen ist leer, war offenbar nichts mit Einkaufen. Wer einen Barcode scannt an der Skulptur, der kann in seinem Smartphone anschließend das Wort Emptiness lesen. Leere also. Die Plastik war einfach da. Guerillakunst. Aufgestellt von Unbekannten, aber so gut, dass die Bremer Kulturstaatsrätin Carmen Emichholz über eine dauerhafte Installation verhandeln will. Hanno Rauterberg ist Kunstredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Rauterberg, der Bronzemann in Bremen ist, je nachdem, wie man ihn ansieht, Kunst, Umweltverschmutzung oder gar Sachbeschädigung. Die meisten halten ihn wohl für Kunst, aber deshalb darf man ihn noch lange nicht einfach so aufstellen. Was könnten denn Kriterien sein dafür, welches Kunstwerk in den öffentlichen Raum darf oder vielleicht sogar soll?
Wir erleben ja im Moment, dass auf vielen Ebenen die Menschen, gerade die Menschen, die in den Städten wohnen, bereit sind, sich öfter mal einzumischen in das öffentliche Leben. Mein Eindruck ist, das kommt auch durch die sozialen Medien, also durch das Internet, wo man ja immer zu aufgerufen wird, alle möglichen Dinge auch beizutragen. Und entsprechend nehmen sich mehr Menschen denn je das Recht heraus, auch zu partizipieren. Also sei es eben Guerilla Art, wie in diesem Fall in Bremen, oder auch Guerilla Gardening und ähnliche Interventionen. Und es ist interessant, darüber nachzudenken, wie man mit solchen Interventionen umgeht. Und damit, dass es eben bei vielen Menschen das Bedürfnis gibt, sich selber auch zum Ausdruck zu bringen, auch im öffentlichen Raum zum Ausdruck zu bringen. Also nicht nur Konsumenten eines Kunstwerks zu sein, sondern aktiv mit dem öffentlichen Raum und den Kunstwerken dort in eine Beziehung einzutreten. Und das, finde ich, wiederum wäre tatsächlich auch ein Kriterium, zu gucken, wie reagieren Menschen auf Kunstwerke, was wünscht man sich für Reaktionen. Denn im Moment ist es ja so, dass, wie schon Robert Musil sagte, das größte Problem der Denkmale und Kunstwerke im öffentlichen Raum vor allem ihre Unsichtbarkeit ist. Also sobald sie aufgestellt werden, gewöhnt man sich an sie und dann guckt man einfach über sie hinweg. Und insofern ist diese Aktion in Bremen schon bemerkenswert, weil die ganze Stadt darüber diskutiert.
Ja, das ganze Land, wir ja auch.
Naja.
Was Sie gerade geschildert haben, was das Einmischen angeht, das wird man vielleicht auch für den Streetart-Künstler Banksy in Anspruch nehmen können. Mhm. Der lebt auch von so einer Guerilla-Taktik und erfreut damit viele Hausbesitzer, auch wenn er nämlich auf ihre Wand sprüht. Oft werden die Sachen dann abgenommen und auf dem Kunstmarkt gut verkauft. Galeristen gibt es auch, die gelegentlich mal einer Stadt etwas nahelegen und mal probehalber vielleicht aufstellen, um da Begehrlichkeiten zu wecken. Auch Unternehmen schmücken sich gern mit Schenkungen für den öffentlichen Raum. Da sind nicht immer die gemeinsamen Interessen der Gesellschaft, welche auch immer das dann sein mögen, im Zentrum. Und andererseits muss man ja doch auch sagen, vieles, was nach Beschluss des jeweiligen Stadtrats installiert wurde, ist auch eher fragwürdig. Die Fußgängerzonen und Kreisverkehre singen davon traurige Lieder. Sollte man es vielleicht einfach lassen?
Ach nein, das fände ich nicht. Es ist immer wieder reizvoll, auch unter öffentlichem Himmel, also unter weitem Himmel etwas auszuprobieren, was in den Museen dann eben nur für die Happy Few zugänglich ist, also für diejenigen, die bereit sind, dann auch den Eintritt zu bezahlen. Wir haben es ja tatsächlich in den Städten und auch auf dem Land da mit einem ganz anderen Publikum zu tun. Und insofern muss man auch darüber nachdenken, welche Funktion Kunstwerke in diesem öffentlichen Raum eigentlich haben. Oft wird das so leicht hingenommen, als sei Kunst im Museum dasselbe wie eben auf diesen Plätzen oder in den Straßen. Aber das ist schon deshalb nicht, weil man viele Kunstwerke ja gar nicht erkennen würde. Also beispielsweise die Banane, die Maurizio Cattelan im letzten Jahr mal auf eine Messewand geklebt hat mit zwei Tesastreifen. Die wurde da als große Performance gefeiert. Wenn das aber auf einem Wochenmarkt passierte, würden alle denken, aha, offensichtlich hatte der Bananenhändler zu viele Bananen und eine zumindest übrig, um damit irgendwie einen Quatsch zu machen. Also man muss da immer wieder neu gucken. Aber das ist ja gerade das Interessante, auch für die Künstler Interessante, zu gucken, welches sind eigentlich die Kriterien, die eine Kunst im öffentlichen Raum zu einer guten Kunst machen. Und das können ganz andere sein als im Museum beispielsweise, würde mir einfallen, die Bekletterbarkeit für Kinder. Also kann ein Kunstwerk gleichzeitig ein ästhetisch ansprechendes Objekt und ein gutes Turngerät sein?
Ja, die Kriterien müssen offensichtlich auch immer wieder neu verhandelt werden. Sie sind andere im öffentlichen Raum als im Museum und da sprechen eben auch mehr Leute mit. Gestern haben wir über den Sturz eines Denkmals für den Sklavenhändler Edward Colston durch Demonstranten in Bristol gesprochen. Man könnte auch Bronzen von Arno Breker nennen, dem Lieblingsbildhauer Adolf Hitlers, die sehr umstritten sind, oder Kunst im öffentlichen Raum aus der Zeit der DDR. Vieles wird von der Zeit irgendwie überholt, manches altert auch einfach schlecht, es wird ja auch oft nicht gut gepflegt. Wann schlägt denn zu Recht das letzte Stündchen eines Kunstwerks im öffentlichen Raum?
Ja, bei manchen würde ich sagen, haben sie so einen Denkmal- und Erinnerungswert. Also da geht es dann nicht primär um den ästhetischen, den Kunstwert, sondern eher darum, um die Frage, was haben uns diese Sachen heute noch zu sagen, beziehungsweise was ist an der Entstehungsgeschichte und Aufstellungsgeschichte dieser Kunstwerke eigentlich interessant? Wie kam es dazu, dass einem Sklavenhändler ein Denkmal gesetzt wurde? Und welchen Sklavenhändlern im übertragenen Sinne widmen wir vielleicht heute Denkmale? Also eine Relativierung auch der eigenen Gewissheiten, die damit einhergehen können. Ansonsten wäre ich sehr dafür, dass man für viele der Skulpturen, die wir im öffentlichen Raum finden, so eine Art TÜV einführen würde. Also dass man alle paar Jahre mal guckt, taugt dieses Werk noch? Kann man es noch erkennen unter all den Aufklebern, die ja oft auf solche Werke gebappt werden? Und hat es seinen Wert an dieser Stelle verloren möglicherweise? Und was machen wir dann damit? Und eine Idee wäre, all diese Denkmale, die man im öffentlichen Raum nicht mehr haben will, dann vielleicht in eine Art Themenpark der abgestellten und abgelegten Kunstwerke zu überführen und da dann wiederum eine ganz andere Thematik, einen anderen Sehreiz zu entwickeln. Also so könnte man vielleicht etwas spielerischer mit diesen Dingen umgehen. Sonst ist es ja sehr schwer, ein einmal gesetztes Kunstwerk wieder loszuwerden. Ich erinnere an den Fall in Kassel, wo vor 20 Jahren einmal der Oberbürgermeister über Nacht die Entfernung einer Treppenskulptur anordnete, mit dem Ergebnis, dass er am Ende 15.000 Euro Strafe dafür zahlen musste.
Meint Hanno Rauterberg, Kunstredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Danke, über Kunst im öffentlichen Raum.